Folge 171, liebe Advantagerinnen und vor allem liebe Patreon. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge dieses wunderbaren Tennis-Podcasts. Mir gegenüber sitzt wie immer virtuell der liebe Daniel Wolimassur. Herzlichen Glückwunsch zum ersten Titel als Podcast-Host.
Ja, danke. Ich habe es schon in den Kommentaren bei Instagram gelesen. Genau den Satz. aber besser natürlich jetzt direkt einen als Podcast-Host holen, als ohne Titel als Podcast-Host in den Ruhestand gehen, ne? Also, und vor allen Dingen, jetzt habe ich ja noch so ein bisschen Zeit, aber auch erstmal ein Hallo zu dir, zu den Olympischen Winterspielen nach Italien.
Danke, danke. Wir haben Montagabend, den 2. Februar, kurz nach 5 nehmen wir auf. Ich bin heute Morgen in Mailand gelandet. Heute war Anreisetag zu den Olympischen Winterspielen in Mailand. Die StammhörerInnen und die Follower bei uns bei Social Media und bei meinem Account, die haben das ja schon längst mitbekommen. Ich bin fürs ZDF für die nächsten 3,5 Wochen in Mailand stationiert bei den Olympischen Winterspielen für die Themen Sport, Politik und Doping. Und wie soll es auch anders sein, hat es heute schon direkt den ersten Dopingfall gegeben. Und wir haben morgen fürs Morgenmagazin schon den ersten TV-Beitrag über die neue IOC-Präsidentin Coventry und was sonst noch so los ist, da komme ich später noch mal ein bisschen zu. Aber ich war heute schon Akkreditierung abholen und bin um 4:30 aufgestanden, hierher geflogen, war im IBC, ein Riesending, erzähle ich später auch alles. Habe heute schon einiges erlebt, darüber werden wir sprechen. Aber natürlich geht's gleich erstmal über deinen ersten, ich muss mich korrigieren, Einzeltitel, seitdem du hier Host bist in diesem Podcast. Doppeltitel hast du natürlich schon geholt. Und natürlich werden wir als Tennis-Podcast ein bisschen über den Ausgang der Australian Open sprechen. Wir haben zwei Schwerpunkte für euch heute vorbereitet. Zum einen die kontroversen Aussagen von Turnierdirektor Tiley, der vorgeschlagen hat, ab dem Viertelfinale bei den Damen Best of Three spielen zu lassen oder Best of Five spielen zu lassen oder wie ich vorhin im Vorgespräch gesagt habe, 5 Gewinnsätze. Da sieht man schon, dass ich früh aufgestanden bin. Und natürlich wollen wir Zverev Alcaraz analysieren, das Wahnsinns-Match, das Wahnsinns-5-Sets-Match, wo es ja auch eine Kontroverse gab, wo du als Profispieler sehr viel dazu sagen kannst. Und die Finals und was alles noch so passiert ist, das lassen wir heute ein bisschen raus, weil wir ja beide ja genügend zu tun haben und andere Schwerpunkte hatten. Du bist schon in Koblenz beim nächsten Turnier angekommen und spielst morgen und ich muss in einer Stunde diesen TV-Beitrag noch mitschneiden. Dementsprechend machen wir es uns heute kurz und knapp gemütlich und sprechen auch nur über das, was wir wirklich gesehen haben und wo wir dann auch für euch Qualität bieten können und haben ja auch dann unsere eigenen Schwerpunkte mit den Dingen, die uns einfach in unserem Leben passieren. Wolli, eigentlich, wir haben heute aufgrund unserer WLAN-Situation in unseren Hotelzimmern auf Bild verzichtet. Eigentlich wollte ich den Podcast ganz anders beginnen. Ich wollte nämlich dieses berühmte GIF von Franck Ribéry einspielen mit dem Jubel. Kennst du das?
Ja, ja klar. Ja,
das kennt, glaube ich, jeder Sportfan. Ne? Ja. Für alle, die es nicht kennen. Es geht heute leider nicht, deswegen habe ich ganz klassisch dir gratuliert. Ich war ein bisschen traurig, aber ich werde es überleben. Für alle, die es nicht kennen, Franck Ribéry wurde mal bei einem Media Day relativ früh in seiner Zeit bei Bayern München, da konnte er aber schon gut Deutsch, gefragt, dass er einmal bitte in die Kamera jubeln soll. Und er konnte noch nicht so gut Deutsch, je nachdem. Und er hat dann einfach nur Jubel in die Kamera gerufen. Ja, also nicht gejubelt, sondern das Wort Jubel. Und das ist so ein bisschen viral gegangen. Und bis heute. Letztens hatte ich ein Tischtennisspiel und vorher war Volleyball. Eine Herrenmannschaft in Winkel hatte gewonnen. Und die haben dann auch ein Gruppenfoto gemacht und haben dann alle Jubel in die Kamera geschrien. Also das ist ganz tief in der Sportwelt verankert. Ja, das wahrscheinlich hast du auch schon oft diesen Witz gemacht, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber ich wollte noch kurz sagen, zur Einordnung, warum das mit dem Internet nicht klappt. Es liegt nicht an der italienischen Seite, sondern an meiner deutschen Seite. Ja, genau. Also so weit sind wir einfach. Ja.
Aber siehst du, dass wir ein Team sind? Ich habe mich mit in die Verantwortung genommen, um dich nicht zu blamen. Aber ich glaube, wir sind ja mittlerweile schon 1,5 Jahre ein Team. Ich glaube, letztes Jahr in Koblenz war es genauso, ne?
Das weiß ich nicht, aber ich bin auch in einem anderen Hotel in Koblenz.
Ah, okay.
Aber das Internet funktioniert trotzdem gleichermaßen nicht gut.
Verstehe. Wally, du hast 25 Punkte für die Weltrangliste eingeheimst mit dem Einzeltitel beim ITF 25 in Nussloch in Baden-Württemberg. Ich habe es nicht vor Ort geschafft. Ich habe wirklich von Tag zu Tag geschaut, ob ich es hinbekomme, und war aber mit der Olympiavorbereitung beim ZDF sehr eingespannt. Und dann hätte ich es am Freitag perfekt zum Viertelfinale gegen Dominik Stricker, den wohl bekanntesten Gegner, den du in der Woche hattest, geschafft, aber hatte selbst abends ein Tischtennisspiel. Und dann warst du das Match of the Day eingeplant für 19 Uhr. Und dann musste ich natürlich die Bezirksklasse vorziehen, weil wir im Aufstiegskampf sind. Deswegen, ich habe ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge, weil ich hätte dich sehr gerne vor Ort gesehen, weil es war ja vor allem auch für die Turnierkategorie wahnsinnig viel los, ne? Wobei das ja in Deutschland eigentlich nicht die Regel ist, aber schon oft vorkommt, oder?
Ja, grundsätzlich kann man schon sagen, dass die Turniere in Deutschland da sehr, sehr viel Herzblut reinstecken und im internationalen Vergleich doch gut organisiert sind und vor allen Dingen Richtung Finalwochenende dann schon sich die Zuschauerränge auch füllen. Ich finde auch Italien ist gut besucht. Ja, das liegt dann auch daran, dass viele passionierte Live-Wetter sind, wie wir ja schon das ein oder andere Mal bekommen haben.
Haben wir auch hier schon analysiert, ne?
Ja. Aber das Publikum in Deutschland ist halt schon echt sehr entspannt und das Turnier wird da sehr, sehr gut angenommen. Ich wusste natürlich, dass du Freitagabend nicht kannst, deswegen habe ich extra gefragt, dass ich gegen den unbekannten Dominik Stricker bitte abends spiele, damit Yannick nicht kommen kann. Das hat natürlich geklappt. Nee, aber ich fand es echt schade, dass du nicht vorbeikommen konntest. Jetzt auch Koblenz, wo du im letzten Jahr vorbeigeschaut hast, wirst du nicht schaffen, aber ist natürlich auch der beste Grund. Olympische Winterspiele sind ja nur alle 4 Jahre, ja. und deswegen sei es dir verziehen, dass du jetzt hier mal nicht da bist. Es lief glücklicherweise, wie du es schon angesprochen hast, auch ohne dich ganz gut. Und ich habe zwar im Verhältnis zu Carlos Alcaraz mit seinen 2000 Weltranglistenpunkten nicht ganz so viele gemacht, aber für meine aktuelle Situation ist es doch ein Schritt nach vorne. Ein Turniersieg sowieso, viele gewonnene Matches, gute Form bestätigt für eine weitere Woche. Und ja, ohne das jetzt ganz genau in der Weltrangliste zu wissen und nachverfolgt zu haben, wo ich jetzt dann stehe.
Ich habe das gemacht.
Weiß ich auf jeden Fall, dass ich nach vorne gekommen bin. Also ich habe keinen Rückschritt gemacht und das ist erstmal gut.
Ich habe, du weißt es, mein neues Fable, das zu analysieren nach jedem deiner Spiele. Und ich habe wieder was Neues gelernt. In der ATP Live Weltrangliste, im Live-Ranking stand, dass Turniere bei... korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt was Falsches sage, aber dass Turniere auf ITF-Ebene, also unter Challenger-Ebene, immer erst eine Woche später aktualisiert werden. Ist das richtig?
Ja, die Punkte von den ITF-Turnieren genau kommen aber erst 2 Wochen später rein. Also okay. Wenn das Finale jetzt Sonntag war, dann ist beim Challenger- und ATP-Turnier immer am Montag in der Weltrangliste sind die Punkte schon drin. Ja. Und von ITF-Turnieren immer erst 2 Wochen später.
Weil es war nämlich so, dass ich ja vor ein paar Monaten angefangen habe, wenn du gespielt hast und ich es verfolgen konnte, eigentlich immer, aber nur wenn du gewonnen hast, immer danach in der im Live-Ranking direkt zu gucken, was das gebracht hat. So ähnlich wie ich das als Lautern-Fan mache. Ich gucke immer auch nur auf die Tabelle, wenn die gewonnen haben. Spoiler, ich habe am Wochenende nicht auf die Tabelle geguckt. Wir haben die Saison innerhalb von einer Minute weggeschmissen. Top-Stürmer Achillessehnenriss ausgewechselt worden. 3 Minuten später, 11 Meter, rote Karte, Gegentor bekommen, 3-1 zu Hause verloren, 50 Minuten Unterzahl. Egal. Mein Herz war ein bisschen gebrochen. Ich habe tatsächlich natürlich nach jedem Sieg auf dieses Live-Ranking geguckt und die Punkte wurden nicht aktualisiert und dann habe ich das herausgefunden. Es ist nämlich so, Wally, dass Koblenz letztes Jahr eine Woche vorher war und du deshalb 7 Punkte abgezogen bekommen hast in dem Live-Ranking schon für dein Achtelfinale in Koblenz letztes Jahr. Die Älteren unter euch werden sich erinnern. Achtelfinale aus und dann zum Davis Cup angerufen worden gegen Israel in Litauen. Auch schon wieder ein Jahr her jetzt, das ist echt krass. Und so musstest du erstmal die 7 Punkte reinholen und hast da jetzt 25 Punkte geholt, sprich 18 plus in dieser Woche. Und das hat dich rundum, also wenn es jetzt schon aktualisiert wäre, was es ja noch nicht ist, aber wenn die Punkte jetzt schon drauf wären, dann wärst du so um die 430. Ja. Aber ist ja eine Win-Win-Situation für dich, weil du bist du hast das Turnier gewonnen, du bist in Koblenz noch ins Hauptfeld eingezogen, kannst dadurch konntest in Ruhe in Anführungszeichen ankommen, zumindest heute auch Koblenz Hallenluft schnuppern und trainieren und spielst, ist das noch der aktuelle Stand, morgen deine erste Hauptrunde gegen den zwei gesetzten Franzosen?
Am Mittwoch erst.
Ah, noch besser.
Ja, genau. Super. Also morgen Doppel und Mittwoch dann Einzel.
Ja, genau. Saugeil. Besser geht's doch nicht. Dann kannst du dich noch ein bisschen akklimatisieren, hast schon Wettkampfpraxis und einen Tag mehr Zeit fürs Einzel.
Ja, voll. Super. Ist super.
Ja, richtig gut. Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Wir haben über das Publikum gesprochen. Es ehrt dich, dass du traurig warst, dass ich nicht da war. Aber ich habe gesehen, dass du schon auch viel Unterstützung hattest. Ein guter Freund war da, deine Freundin sowieso. Trainer war mit dabei und die Halle war voll. Und als Deutscher bist du da natürlich supported worden. Kommen wir mal ein bisschen aufs Spielerische. Wir haben Anfang der Woche geschrieben, da hatte ich dich gefragt, ob die Courts bisschen langsamer sind als auf der Insel, wo du davor gespielt hast, wo du ja auch, wir haben ja in der letzten Folge, hört gerne nochmal rein, dein Spiel ein bisschen analysiert und dass du auf einem guten Weg bist und dass es nicht mehr lange dauert, bis noch krassere Erfolge kommen, und das ist ja jetzt auch eingetroffen, und du fühlst dich ja, das war jetzt auch Teppich, ne?
Genau, ja.
Genau, und da fühlst du dich ja auch wohl, aber war der Teppich trotzdem langsamer als der Hardcourt in England und Schottland, oder war das für mich eine optische Täuschung?
Ja, ich würde sagen, ein bisschen langsamer. Auch jetzt hier in der Trainingshalle in Koblenz ist es nicht immer nur zwangsläufig der Belag, sondern dann auch die Bälle, die gespielt werden. Okay. In Koblenz werden Technifiber-Bälle gespielt und die waren jetzt in der Trainingshalle auf einem Hardcourt vor allen Dingen am Anfang halt deutlich schneller als die DTB-Bälle, die wir jetzt in Nussloch gespielt haben, auf dem Teppich. Das mag im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch klingen, dass der Teppich langsamer ist als der Hardcourt, aber es kommt tatsächlich dann immer so ein bisschen auf die Kombination zwischen Platz und Ball an. Und du hast es dann im Livestream schon gut analysiert, dass klar, solange die Bälle neu sind und der Aufschlag wird auf Teppich immer eine dominante Rolle spielen, aber sobald die Bälle dann ein bisschen abgespielt waren, hat selbst dieser Teppich, dadurch, dass er ein bisschen rau ist und relativ weich, dann auch den Drall, den Topspin ganz gut angenommen tatsächlich und sogar auch ein bisschen abgestoppt, sodass man wirklich noch zu dem Ball hingehen musste teilweise. Ja, aber ich fühle mich da ja grundsätzlich sehr wohl. Ich habe einmal Finale gespielt und dreimal das Turnier gewonnen. Das ist natürlich jetzt nicht die allerhöchste Kategorie, aber trotzdem zeigt es natürlich, wenn man jetzt ja die letzten 15 Matches in Folge dort gewonnen hat, dass man sich da relativ wohlfühlt. Ich habe einen Challenger auf Teppich gewonnen. Also man kann schon sagen, dass das eigentlich auch mein Lieblingsbelag ist. Wird leider Gottes nicht mehr viel gespielt, aber
ich wollte gerade sagen, ist ja dann gut für dich, ne?
Ja, natürlich, aber eine gewisse Parallele gibt's zum Rasen irgendwo, auch wenn das schon nochmal was anderes ist, aber auf Rasen fühle ich mich auch sehr, sehr wohl. Habe ich zumindest da nochmal, wenn ich das Ranking erreiche, um Rasenturniere zu spielen, zumindest da nochmal 4 Wochen, wo ich eigentlich dann nochmal einen schönen Sommerteil habe. Genau, aber das ist so viel erstmal zum Bodenbelag.
Was macht den denn zu deinem Lieblingsbelag? Kannst du 1, 2 taktische oder technische Dinge sagen, die dir da gut gefallen oder die dir da liegen?
Ich glaube, es liegt daran, dass die Ballwechsel so klar strukturiert sind und über die ersten Schläge so viel entschieden wird und dass vor allen Dingen dadurch, dass der Aufschlag eine große Bedeutung hat, ich durch mein starkes Return-Spiel halt zu einem unangenehmen Gegner werde, weil ich meine Aufschlagspiele auch ganz gut durchbringe, aber selbst gute Aufschläger gegen mich das Gefühl haben, dass viele Bälle zurückkommen und ich auch auf dem zweiten Aufschlag, dadurch, dass es nicht so leicht ist, das Tempo extrem zu variieren, da immer ein ganz gutes Timing habe und gut in die Punkte komme, das dann kombiniert damit, dass ich mit der Vorhand Druck machen kann und aufrücken kann ans Netz und es auf Teppich, auf schnellen Belegen schwierig ist, also aus der Defensive gut zu agieren und sich zu befreien. Und dazu kommt noch, dass ich meinen Rückhandslicer ziemlich effektiv einsetzen kann. Und all diese Punkte führen dann dazu, dass ich einfach relativ unangenehm bin auf Teppich, weil ich auch das Tempo, wenn es schnell und flach ist, auch sehr, sehr gut handeln kann. Ja, und da hast du eigentlich dann schon ein relativ komplettes Bild, wo ich mich dann jetzt nach den Jahren auch schon ein bisschen aus dem Fenster lehnen kann und sagen kann, dass ich ja schon ein guter Teppichspieler bin.
Du hast zwar eben ein bisschen tief gestapelt, nach dem Motto, ist nicht die allerhöchste Turnierkategorie, aber wir hatten ja letzte Woche und in der Woche davor auch darüber geredet, dass du das Niveau, was du momentan abrufen kannst, das hast du ja auch gegen den Franzosen beim Challenger in Schottland gezeigt, dass du da mit wirklich guten Spielern und wieder Top 200 Spielern mehr als mithalten kannst. Und ja, nach zwei Siegen gegen junge deutsche Spieler, die weiter hinten in der Weltrangliste platziert sind, aber die man auch erstmal so souverän schlagen muss, wie du es gemacht hast. Das ist am Anfang von so kleinen Turnieren, wenn man Favorit ist, glaube ich, auch nicht leicht. Hast du ja gegen Dominik Stricker gespielt, der 2023 ja im Achtelfinale bei den US Open stand. Ihr werdet euch dran erinnern, als ganz junger Newcomer und seitdem einiges an Verletzungspech und anderen Sorgen hatte. Und jetzt wieder versucht, Anschluss zu finden. Und ich hatte ein bisschen so überlegt, jetzt spielt er diese kleine Turnierkategorie und dann trifft er ausgerechnet im Viertelfinale direkt auf Stricker, nicht, dass es da dann wieder endet und so. Wie war das Spiel für dich?
Ja, erstmal kann es natürlich passieren, dass du, wenn du nicht ganz hochgesetzt bist, dann halt auch relativ früh auf den Gesetzten läufst, dann muss man aber sagen, dass wenn du beim 25.000er im Viertelfinale stehst, ist es von den Punkten her so, als würdest du erste Runde bei einem Challenger gehen.
Ja, da ging es um 6 oder 7 Punkte, ne? Also genau, also um die schwarze Null im Vergleich zu dieser Koblenz-Differenz, die ich eben erklärt hatte.
Ja, genau, so ungefähr. Und dass du bei einem Challenger gegen einen Spieler spielst, der, egal ob er jetzt gerade 300 oder 200 steht, irgendwo ein Level zwischen 100 und 400 hat, das ist halt jede Woche so. Deswegen ist es jetzt gar nicht so die allerkrasseste Auslosung. Ich würde sagen, das ist Daily Business. Und zum Match kann ich sagen, dass ich unglaublich aufgeschlagen habe und ihm damit tatsächlich so ein bisschen den Zahn gezogen habe. Ich war taktisch ganz gut eingestellt, würde ich sagen. Er hat, finde ich, ist taktisch nur in dem allerersten Spiel sehr, sehr gut gemacht, wo ich direkt nach 3 Punkten gedacht habe, boah, es wird richtig schwer heute. Aber er ist seiner Linie nicht so treu geblieben oder hat es nicht so umsetzen können. Weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall habe ich mich sehr, sehr wohl gefühlt und war schon Break 4 im ersten Satz. Viele Chancen gehabt, den Satz schon vorher zu beenden. Dann war es ein 7-6 und 6-4. Also ich würde sagen, ziemlich unter Kontrolle das ganze Match. Mhm. Und um das nochmal abzuschließen mit der Turnierkategorie, wo ich meinte, ist jetzt nicht die allerhöchste, ist halt geiler, wenn du 3-mal in Folge BMW Open gewonnen hast oder Stuttgart. Ne? Das meine ich halt so als Vergleich. Also da würde ich jetzt selbst beim, wenn man 3-mal einen Challenger gewinnt, ist mega und so, aber das nur so in Relation, weißt du.
Voll. Aber da gebe ich dir jetzt auch nochmal ein bisschen Rückenwind. Das ist mir auch egal, so, weil ich habe hier auch schon oft kritisiert, aus der Situation, aus der du kamst, nach dem schwierigen letzten Jahr, vor allem das schwierige erste Halbjahr, jetzt so in das Jahr zu starten, das ist egal, was du machst, es ist nicht selbstverständlich, verstehst du? Und ja. Also dieses Turnier, das du jetzt gespielt hast, mit den Challengern davor, wie du jetzt in das Jahr gestartet bist, das ist einfach nicht selbstverständlich. Und da, ich hoffe, dass du das sowieso machst im Stillen, wenn du jetzt nicht gerade am Mikro sitzt, dass du dich da selbst pusht und auch selbst lobst. Ich weiß, dass du nicht so jemand bist, der das dann öffentlich so macht, aber deswegen übernehme ich das jetzt. Da kannst du auf jeden Fall stolz drauf sein und das ist auch erstmal egal, ob es ITF 15, 25, Challenger 50 oder 100 ist oder sogar ATP-Ebene 2 Siege hintereinander gewesen wären. Es geht jetzt erstmal darum, dass du das bestätigt hast und wie du immer zu mir ja sagst, es geht um das Level, das du spielst und was dabei rauskommt, ist manchmal sekundär. Aber die Punkte brauchst du natürlich langfristig. Deswegen, ich bin auf jeden Fall stolz auf dich, gerade von dem Startpunkt, den du hattest im letzten Jahr, wie du dich da wieder zurückgekämpft hast. Und ja, ist wirklich alles sehr, sehr stabil. Und wir werden im Patreon-Teil gleich nach dieser offiziellen Folge noch ein bisschen über das sprechen, was dich ja dann auch ausmacht, nämlich dann dieses schnelle Abhaken, auch genießen von diesem Turniersieg, aber abhaken müssen, Sachen packen müssen und ab nach Koblenz und schon wieder die Augen, Ohren und das Mindset nach vorne gerichtet auf das nächste Turnier. Da sprechen wir gleich hinter der Paywall für alle Patreons. Ihr wisst das, ab dem 2-Euro Badge könnt ihr uns unterstützen unter www.patreon.com/advantagepodcast. Eigene Fragen einreichen und ab dem 5-Euro-Pledge bekommt ihr einen kurzen Extra-Teil in jeder Folge. Also darauf könnt ihr euch schon ein bisschen freuen. Und eine Hörerfrage ist auch reingekommen, die beantworten wir dann auch da. Genau, Wally. Also jetzt habe ich dich mal gelobt, aber völlig zu Recht gelobt. Und ja, ich hoffe, dass du da mit einem guten Gefühl nach Koblenz gehst. Und mich freut es vor allem auch, dass du da gute Akklimatisierungszeit hast. Mehr als man vielleicht Sonntagabend gedacht hat. Ja, Wally, ich bin jetzt seit 13 Stunden wach. Sitze hier in meinem völlig geräumigen Hotelzimmer, muss ich sagen. Also ich habe es gut erwischt und bin ein bisschen überwältigt von Olympia. Hast du eigentlich irgendwelche Berührungspunkte mal mit Olympia gehabt, egal ob Sommer- oder Winterspiele?
Nee, tatsächlich nicht. Gar nicht. Also immer nur übers TV verfolgt und jetzt natürlich auch durch deine Auftragslage da schon informativ in den Startlöchern, aber jetzt noch nie vor Ort gewesen oder ja, da so eine krasse Nähe zu gehabt.
Unser Werbepartner in der heutigen Folge ist HiCoach, die ganz neue digitale Komplettlösung für Tennisschulen und Trainer und deren Bürokratie. Denn auch im Tennissport gibt's mitunter ganz schön viel Zettelwirtschaften. Wally, erinnerst du dich noch früher in den Sommercamps, wie du dich da angemeldet hast?
Ja, natürlich. Wer kennt diese Zettel nicht? Die solltest du eigentlich zu Hause nur kurz ausfüllen und wieder mitbringen. Hast sie dann noch viermal vergessen und dann irgendwie viel zu spät wieder abgegeben.
Richtig umständlich. Ich kenne das auch noch vom Tischtennis. Sowohl für die Trainer als auch für die Eltern ist das mega viel Arbeit.
Ja, total. Also die ganzen Prozesse sind ja heutzutage noch komplett analog. Zum Glück gibt's jetzt eine neue, innovative Lösung für Tennisschulen, um Trainings zu organisieren.
Genau, HiCoach. HiCoach ist die digitale Komplettlösung für Tennisschulen und Trainer und unterstützt bei allen administrativen Aufgaben neben dem Platz, ganz ohne Excel-Chaos.
Ja, im Gründungsteam ist auch Sammy Rheinwein, ehemaliger Profispieler, gegen den ich selbst noch gespielt habe und der jetzt auch Leiter einer Tennisschule in Düsseldorf ist.
Ja, echt ein cooler Typ. Überhaupt sein ganzes Team, das wir kennengelernt haben, hängt sich da richtig rein. Die kommen ja auch alle aus der Praxis und wissen genau, was Trainer täglich machen müssen. Ob Angebots- oder Trainingsplanerstellung, Rechnungserstellung oder Versand, bei allem unterstützt euch die App und hilft, viele manuelle und wiederkehrende Prozesse zu automatisieren.
Also, wenn ihr Tennisschule oder Trainer seid und eure Organisation endlich einfacher machen wollt, geht auf die HiCoach-Website unter www.hicoach.net und meldet euch an.
Ich finde das richtig nice von den Gründern, dass sie sich dafür Zeit nehmen. Ihr könnt einen kostenlosen Erstregistrierungstermin vereinbaren. Dort wird euch die Software vorgestellt und ihr geht gemeinsam die ersten Schritte durch.
Ja, absolut. Alles andere als selbstverständlich. Also macht einfach per Mail einen Termin aus, lasst euch die Lösung zeigen und vor allem überzeugt euch selbst. Die Mailadresse lautet support@hicoach.net. Alle Infos haben wir euch wie immer hier unter die Folge in die Shownotes gepackt.
Ich hatte letzte Woche einen informativen Call mit dem DOSB, also mit dem Deutschen Olympischen Sportbund. Und den akkreditierten deutschen Journalisten, wo es so ein bisschen um Orga und so ging. Und da habe ich was erfahren, was eigentlich ja irgendwie klar sein sollte, aber mir nicht so wirklich klar war, dass ein hoher Prozentsatz, ich habe ihn jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, es sind über 90 Athleten der deutschen Starter bei den Winterspielen aus dem Bundesland Bayern kommen. Klar, Alpen und so. Und nicht jeder, die Norddeutschen können natürlich jetzt nicht Skifahren lernen, außer in der Skihalle. Worauf ich hinaus will: Bist du aufgrund deiner Wahlheimat irgendwie mit Wintersport interessiert, verwurzelt? Hast du Profisportler, mit denen du befreundet bist in Wintersportarten?
Tatsächlich weniger. Dadurch, dass ich auch nie gelernt habe, wie man Ski fährt, weil ich ja eigentlich aus Hannover komme und jetzt erst seit 10 Jahren, wo ich in der aktiven Profikarriere bin, in den Süden gezogen bin. Mhm. Da mich dann auch nicht groß dran versucht habe, außer ein bisschen im Langlauf, wo jetzt nicht ganz so viel passieren kann, sind eigentlich immer nur alle um mich herum am Ski und Snowboard fahren. Aber ich habe da auch gar nicht so die Berührungspunkte zu den Wintersportlern. Bei uns in der Base trainiert eine Liechtensteinerin, also Halbschweizerin, sage ich jetzt mal. Und die ist natürlich da ganz anders drin und kennt da richtig viele Athleten, die da in einem Stützpunkt bei ihr dann auch trainieren und das ist einfach eine andere Nähe, als ich dazu habe.
Naja, ich war früher als Kind wirklich ein Wintersport-Freak. Das lag auch daran, dass ich früher als Kind ganz anders als heute so ein Frühaufsteher war und nicht abwarten konnte, am Wochenende aufzustehen. Und das weißt du bestimmt auch jetzt mal allgemein als Sportfan, dass wir haben ja schon mal über die Wintersport-Lobby gesprochen, ne? Dass ARD und ZDF sehr viel Wintersport zeigen. Eigentlich kannst du von morgens bis abends, samstags, ja Wintersport gucken. Das fängt dann morgens an um 8, 9 Uhr mit Rodeln und Bob. Dann kommt irgendwann Biathlon und Skialpin und so. Und das habe ich früher wirklich in einer Tour gesuchtet. Das hat ein bisschen nachgelassen, natürlich dann auch mit den anderen Schwerpunkten, Tennis und so weiter. Aber ich bin ja hier gar nicht aufgrund des aktuellen Sports und der Medaillen, die gewonnen werden, oder zumindest nur am Rande, sondern ich bin hier für die Themen Sportpolitik und Doping. Ich bin in Mailand stationiert, in der Nähe vom IOC. Und die Spiele sind ja in komplett Italien oder in Norditalien. Zum Beispiel Cortina ist 5 Autostunden von hier weg, wo die Ski-Alpin-Wettbewerbe sind von den Männern. Und Antholz zum Beispiel ist ja auch weit weg in Südtirol, da sind die Biathlon-Wettkämpfe. Aber ich habe mir trotzdem mal, du weißt, ich versuche mich immer gut vorzubereiten, weil ich halt, natürlich kenne ich die Topstars der Szene in den großen Sportarten und auch die deutschen Stars, aber ich habe mir so ein Dokument aufgemacht, um in den großen Sportarten, in den Wintersportarten immer die deutschen Olympiakader parat zu haben und die Topstars, wenn es mal schnell gehen muss, ne? So, weil ich da wirklich nicht mehr so auf dem aktuellen Stand bin. Das war so ein bisschen meine Vorarbeit und natürlich habe ich ein großes Dokument aufgemacht, aber hier geht's auf jeden Fall Schlag über Schlag. Schlag auf Schlag, was die Themen angeht. Ja, hast du das so ein bisschen verfolgt, was diese Eissoldaten in den USA für kontroverse Diskussionen entfacht haben?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe es am Rande mitbekommen, dass da auf jeden Fall ein paar Unstimmigkeiten über die Einreise, das Auftreten, die Sinnhaftigkeit, Notwendigkeit gab. Hab das dann jetzt aber nicht mehr in der Tiefe verfolgt. Wie ist denn da der aktuelle Stand eigentlich?
Ja, es ist ein bisschen krass. Also wenn man über Sportpolitik berichtet, dann ist das halt wirklich, dann ist die Weltlage halt Thema, ne? Und das ist ja mit eins der bestimmenden Themen, dass die US-Regierung ja so Truppen hat in Großstädten in Amerika, die offiziell illegale Ausländer ausweisen sollen aus dem Land. Was ja schon mal, je nachdem wie man eingestellt ist, problematisch genug sein kann. Und leider Gottes gab es zuletzt ja in den USA Todesfälle, wo Demonstranten erschossen worden sind von Regierungsbeamten dieser ICE-Truppen. Und die Regierung um Donald Trump immer öffentlich auf Notwehr plädiert hat. Und wenn man sich das eine oder andere TV-Bild, das aus diesen Bildern ja verfügbar ist, angeschaut hat, da nur sehr schwer mitgehen kann, ob das wirklich Notwehr war oder ob da jemand seine Macht missbraucht hat. Und dementsprechend ist die westliche Welt gegenüber der USA ja relativ negativ eingestellt. Und letzte Woche ist eine Pressemitteilung rausgekommen, dass die US-Regierung, so machen das ja alle großen Länder oder fast alle Länder, zu der Eröffnungsfeier nach Mailand eine Delegation schickt. Trump kommt nicht persönlich, aber sein umstrittener Vizepräsident J.D. Vance und mit Abgesandten und Delegierten. Und in der Pressemitteilung in einem Nebensatz stand drin, dass sie auch Soldaten dieser ICE-Truppe mitschicken nach Mailand. Und das hat hier für große Empörung gesorgt im Vorfeld. Der Bürgermeister von Mailand hat in einem Radiointerview und auch gegenüber der Washington Post, also im Radiointerview hier in Italien, aber dann auch gegenüber der Washington Post in den USA gesagt, dass diese Truppen hier nicht willkommen sind und dass die eine, Zitat, Terrormiliz sind, die Menschen töten. Die Lokalpolitiker hier haben ganz schön auf den Putz gehauen. Die nationalen Politiker um den Präsidenten, um die wichtigen nationalen Politiker, die haben versucht, diese Kommentare wieder ein bisschen einzufangen, weil die natürlich ja mehr mit den USA kommunizieren sollen. Und jetzt heißt es ja, die sind hier nur für die Cyberüberwachung und die werden hier nicht patrouillieren und die sind hier nur die direkten Security-Männer von den Amerikanern sozusagen, die hier sind. aber das ist schon eine ganz heftige Debatte. Die werden wohl dann mit der Delegation gegen Ende der Woche, am Freitag ist die Öffnungsfeier, mit einreisen, aber das ist eine der Themen, die uns hier zunächst für unsere ersten TV-Beiträge beschäftigt. Das musst du dir mal vorstellen, am Samstag auf so einem großen Piazza hier, einem historischen Ort, wo auch 1945 die Befreiung der Italiener gefeiert wurde, haben 20.000 Menschen gegen die Eisbeamten über das mutmaßliche Ankommen 20.000 Italiener demonstriert. Ja, nicht gegen Olympia, sondern gegen diese Mitarbeiter der US-Regierung. Das ist wirklich, wirklich krank, ja. Und das macht mir auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber so ein bisschen, also mir ist schon so ein bisschen die Nervosität in den letzten Tagen auch immer so in die Magengrube gefahren, weil das natürlich schon, gut, ich bin gewohnt, über wichtige Themen zu berichten, aber das sind ja Themen, die wir hier anpacken, die dann auch direkt ja auch mit das Weltgeschehen bestimmen und halt wichtiger sind und tiefergehender sind als Gold, Silber und Bronze, ne?
Ja, und manchmal, also ja, eigentlich auch wichtiger als dann die Dopingfälle, sage ich mal, die jetzt auch eine gewisse Relevanz dann auch für deine Berichterstattung haben. Also die Tragweite ist halt schon auch größer, ja.
Ja, definitiv größer und halt, klar, Doping ist schlimm, aber halt nur in der Sportwelt sozusagen schlimm. Genau. Und wenn unschuldige, mutmaßlich unschuldige Menschen sterben, ist das natürlich eine ganz andere Tragweite. Aber das ist nur eine der Thematiken. Ich bin vorhin mit meinem Chef hier, der bis Freitag da ist und mitdreht. Und danach bin ich nur noch mit seinem Kameramann alleine hier. Und der Chef Markus Harm, den kennt vielleicht auch der ein oder andere Sportbegeisterte. Das ist immer derjenige, der für das ZDF vor dem IOC oder DFB oder FIFA-Gebäude bei den großen Kongressen ist und über Sportpolitik berichtet. Für den arbeite ich hier, fürs ZDF. Der ist mit mir hier und wir waren vorhin in einem riesen Kongressgebäude, so eine Art, ja, Messehallen, richtig weitläufig. Ich schwöre, größer als die Anlage der Australian Open, wer schon mal da war oder davon gehört hat. Ich habe heute auf jeden Fall, Markus hat vorhin seinen Schrittzähler rausgepackt. Wir waren irgendwie schon bei 11.000, 12.000 und da war es erst 15.30 oder so. Wir sind da viel marschiert, um die Akkreditierung abzuholen. Das nennt sich IBC. Es gibt ein Broadcast Center, wo die TV-Journalisten und alles, was damit zu tun hat, untergebracht sind. Und dann gibt es nebenan nochmal eine Halle für die schreibenden Journalisten, was auch sehr groß ist. Und dort findet morgen und übermorgen die IOC-Session statt, die 145. geführt von Kirsty Coventry, die neue ITF, sage ich schon, die neue IOC-Präsidentin seit 11 Monaten. Nachfolger von Thomas Bach. Das geht 2 Tage und das ist so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal kritisch, Selbstbeweihräucherungsveranstaltung des IOCs. Da werden neue Mitglieder benannt und gefeiert. Da wird die Charta selbstbeweihräuchert und 2-3 Tage vor den Olympischen Spielen einfach der olympische Geist beschworen, aber halt sehr auf sportpolitische und Sportpolitik Art und Weise. Und sie wurde im Vorfeld und wird natürlich jetzt auch von Journalisten und vom Zeitgeist verfolgt und befragt. Der Iran-Konflikt, der USA-Konflikt mit Grönland und Venezuela, aber jetzt auch gibt es ja die Problematik, ob USA im Iran eingreift militärisch und so. Und das IOC will sich natürlich nicht die schönen Spiele kaputt machen lassen, aber das ist alles schon sehr hochpolitisch. Und ich finde auch so ein bisschen so diesen Geist, dass diese Problematik, das spürt man so ein bisschen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich heute schon auch so ein bisschen was von dieser Größenordnung von Olympia mitbekommen und vor allem, was da alles so dahinter steckt. Ich bin ja kein TV-Journalist. Weißt du, wie viele Büros und Anlaufstellen es da gibt, was man alles machen muss, damit praktisch das Signal in die einzelnen Länder kommt, damit die Menschen sozusagen bei ARD, ZDF und Eurosport oder die Menschen in Japan oder in den USA, je nachdem, was sie gucken, damit die überhaupt das Signal bekommen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Wir sind vorhin mit dem TV-Team von Station zu Station gelaufen, haben die Mikrofone angemeldet, das Signal angemeldet, dann musst du das überprüfen, dann werden irgendwelche ISDN-Nummern gecheckt und so weiter. Also wirklich 2 Stunden nur bürokratische Arbeit, da hatte ich wirklich noch keine Ahnung von. Das ist wirklich, wirklich krass.
Ja, ich kenne es nur vom Grand Slam, wie groß so eine Veranstaltung sein kann. Aber das dann halt nochmal auf ein Vielfaches der Sportarten zu übertragen und dann auch nochmal auf eine, ja, nochmal viel größere Anzahl an teilnehmenden Ländern. Ja, da kann ich mir nur vorstellen, dass das Ganze nochmal eine ganz, ganz andere Dimension ist.
Also es ist viel, viel größer. Auch meine Akkreditierung, ich kann sie jetzt ja nicht in die Kamera halten, aber
die ist auch größer.
Ja, die ist wirklich größer.
Also ist so A3 oder was?
Nein, aber Dinner, sowas zwischen Dinner 5 und 4. Und bei, okay, und bei den Slams ist es ja eher so Dinner 6. Und beidseitig. Ja, und ich habe auch noch nicht alle Abkürzungen so wirklich gecheckt. Aber ja, also es gibt, wie gesagt, dieses IBC, das ist das Broadcast Center, dann gibt es das MPC, das Main Press Center. Ja, und da werde ich zum Beispiel sein, da ist jeden Morgen um 10 Uhr eine Pressekonferenz und ich werde zuarbeiten. Aber für alle, die das ein bisschen intensiver verfolgen wollen, wie gesagt, wir nehmen an auf 2. Februar, Montagabend, morgen früh am Dienstag läuft im ZDF Morgenmagazin ein Beitrag über Kirsty Coventry, die IOC-Präsidentin, knapp 2 Minuten. Über sie, über ihr Amt seit 11 Monaten, über die Eissoldaten, die hier mutmaßlich reinkommen und auch über den ersten Dopingfall, den es bereits gibt. Trommelwirbel, wir haben vorhin ein bisschen, ich habe es ja vorhin schon geschrieben, es ist wenn man hier ein bisschen zynisch sein will, völlig überraschend eine Italienerin, aber es ist kein Klostebol. Das kann ich immer sagen, kann ich die Tennisfans da draußen beruhigen. Eine Biathletin aus Antholz, eine Lokalmatatorin, der Onkel war selbst Olympionike. Bestes Weltcup-Resultat, Platz 10, ist positiv getestet worden in der Pre-Test-Phase, kam heute raus. Ja, also so früh habe ich noch nicht damit gerechnet tatsächlich, Wolli, muss ich dir ehrlich sagen. Was hast du gedacht, als ich dir das vorhin erzählt habe?
Ja, dass es pünktlich mit deiner Ankunft direkt schon was gibt. Ja. Da muss einfach ein Zusammenhang bestehen.
Es gibt so eine Pre-Testing-Phase, es gibt so ein Testcenter, was die, was das IOC unterstützt. Und das ist immer 6 Monate, vor den Olympischen Spielen. Und das war jetzt Ende Januar, ist diese Pre-Test-Phase zu Ende gegangen. Und heute ist dieser Dopingfall öffentlich geworden. War auch völlig überraschend. Nicht im Wettkampf, sondern in einer Trainingskontrolle. Und wer mich und wer uns verfolgt, weiß ja auch, dass ich ein großer Verfechter bin dieser unangekündigten Trainingskontrollen, weil dort nicht immer mit gerechnet wird mit diesen Dopingtests. Und jeder Profisportler weiß natürlich, dass er nach dem Wettkampf mutmaßlich getestet werden kann. Und ich nenne das ja immer so ein bisschen zynisch auch wie so ein Alkoholtest beim Autofahren, aber man kriegt vorher die Straße genannt, wo die Polizisten stehen. So finde ich ein bisschen immer die Tests nach Wettkämpfen. Aber sie wurde jetzt, um es mal auch beim Namen zu nennen, es geht um die Italienerin Rebecca Pasta, Biathletin aus Südtirol. Also sie verpasst als Lokalmatadorin ihr Olympiaereignis und sie ist auf Letrozol, Anabolika, positiv getestet worden in einer Trainingskontrolle. Letrozol ist seit 2008 laut dem WADA-Code verboten. Bestes Weltcup-Ergebnis, allerdings nur Platz 10. Also nicht komplette Weltklasse. Wenn wir jetzt gleich zynisch bleiben wollen, Biathlon ist ja eine sehr stark belastete Sportart. Kann man sagen, ja gut, wenn jetzt Platz 10 und 11 erwischt wird, ja, müsst ihr analysieren, was das bedeuten könnte. Oder du analysierst das für mich.
Weißt du, wo ich schmunzeln musste, als ich bei den Australian Open eine Werbung gesehen habe von einer Pasta? Das ist die offizielle Pasta von Yannick Sinner. Habe ich mich gefragt, ob Sarah Errani da auch im Kandidatenkreis war für die Partnerschaft.
Ich wurde heute auch schon wieder, ich war ja schon jetzt ein paar Mal in Italien, beim Akkreditierungsprozess eine ganz nette alte Dame, die ordentlich Englisch konnte, war mein Volunteer für die Ausstellung meiner Akkreditierung und sie hatte lila gefärbte Haare, also wirklich jung geblieben, hat mich ganz herzlich begrüßt und so weiter und hat halt wieder direkt gesagt, ah, Yannick, like Yannick Sinner. Und ich,
ja, geil.
Aber sie war so positiv und so lieb, dass ich nicht diesen Spruch gemacht habe, weil ich wollte diese Stimmung nicht, diese Stimmung nicht versauen und sie war so lieb und ich habe das ja schon 2-3 Mal gemacht, ihr wisst das, dass ich dann immer sage, ja, Yannick Sinner nur, wie Yannick Sinner nur ohne den positiven Doping-Test. Aber ich habe mich nicht getraut, sie war so herzenslieb. dass ich es nicht gemacht habe. Ja, gut.
Dann hast du ihr das Selfie gezeigt von dir und Yannick Sinner, oder?
Das nicht existierende?
Ja, genau, das hast du ihr dann gezeigt. Ja, das ist dann genau. die Lösung B. Die Lösung entweder B. Der Joke oder das Foto, je nachdem, in welche Richtung du die Situation lenken möchtest.
Das stimmt. Also morgen früh, für alle, die den Podcast früh hören, Dienstag früh gibt es einen Beitrag, den ersten Beitrag im Morgenmagazin, aber dann auch digital abrufbar on demand auf zdfheute.de. Am 5., also in 3 Tagen, gibt es einen weiteren Beitrag, etwas ausführlicher, über die sportpolitischen Themen in der Halbzeitpause des Eishockeyspiels der Damen Deutschland gegen Schweden, die bereits vor der Eröffnungsfeier spielen. Das Eishockeyturnier und das Curlingturnier hier in Mailand. Das sind übrigens auf dem Eis, die Sportarten sind die einzigen, die hier in Mailand selbst stattfinden. Also Eishockey, Eisschnelllauf, Curling und Shorttrack und Eistanz. Die finden hier in Mailand statt. Da wird es dann den nächsten Beitrag geben. Ich bin froh, dass wir offiziell Advantage der Tennis- und Sportpodcast heißen. Jetzt konnten wir es endlich auch mal nutzen, weil ich tatsächlich auch diesen anderen Schwerpunkt habe. Trotzdem genau. Sind wir schwerpunktmäßig.
Alle vier Jahre.
Ja, wer weiß, was sich aus dieser Arbeit hier gibt. Ich bin auf jeden Fall, auch wenn ich ein bisschen nervös bin, gut vorbereitet, freue mich riesig und werde hier jetzt 21 Tage Gas geben, um mit einer möglichst niedrigen Fehlerquote, um hier einen guten Eindruck zu hinterlassen, um in meiner persönlichen Weltrangliste zu steigen, Wolli.
Ja, also wenig technische Doppelfehler, genau.
Ja, genau. Ich versuche mich an deinen letzten Wochen zu orientieren, was meine Leistung
angeht. Oh ja, danke für das Kompliment.
Gut, wir sind trotzdem ein Tennis-Podcast und wir haben 2 Themen für euch, über die wir noch sprechen wollen. Eins ist ein bisschen kontrovers und vielleicht hat es auch ein bisschen was von Stammtischparolen. Bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Australian Open Boss Craig Tiley hat sich für die Zukunft auch bei den Frauen Tennis-Matches über 3 Gewinnsätze gewünscht am Rande seines Grand Slams. Er hat gesagt, Zitat, wir sollten auf die letzten paar Matches schauen, die Viertelfinals, die Halbfinals und das Finale und den Frauenwettbewerb über 3 Gewinnsätze spielen. Bislang wird bei den Frauen natürlich nur 2 Gewinnsätze gespielt, ihr wisst das. Und Tiley hat das unter anderem auch mit der Qualität und der Begeisterungsfähigkeit der Halbfinals bei den Männern argumentiert. Weil beide über 5 Sätze gegangen sind, erstmals seit 9 Jahren. Und das Frauenfinale war ja auch wirklich höchst spannend. Rybakina, ihr wisst das, hat ihren zweiten Grand Slam-Titel nach Wimbledon 2022 gewonnen. 6-4 gegen Sabalenka. Und das hat Tiley zum Anlass genommen, hat gesagt, deshalb sollten wir das Thema auf die Agenda setzen und mit den Spielerinnen darüber reden, weil da in den letzten Runden ein paar Matches waren, die faszinierend gewesen wären, wenn sie über 3 Gewinnsätze gegangen wären. Ich weiß nicht, ob die Spielerinnen das wollen oder nicht, aber es ist etwas, über das wir für die Frauenwettbewerbe nachdenken sollten. Was ich interessant finde, Wolli, der hat es also im australischen Fernsehen rausgehauen, ohne sich, zumindest hat er das jetzt ja so gesagt, bei den Topspielerinnen vielleicht schon das Go zu holen oder mal reinzuhören in die Gefühlswelt bei den Frauen. Was ist denn deine Meinung dazu?
Erstmal total überraschend. Und deswegen ist das für mich auch so der Gedanke, der am präsentesten ist, weil ich jetzt gar nicht das Gefühl habe, dass die Nachfrage dafür da ist und jemand irgendwie dafür gepusht hat, die Matches der Damen dann während des Wettkampfes ab dem Viertelfinale zu verlängern. Ich kann mir vorstellen, dass es natürlich in der ein oder anderen Situation nochmal an Dramatik zunimmt, einfach weil es mehr Möglichkeiten gibt, dass das Match nochmal eine Wendung annimmt, beispielsweise nach einer 2-0-Satzführung, dass es da noch nicht vorbei ist. Aber diese Idee kommt für mich so aus dem Nichts. Wir diskutieren über viele Sachen im Tennis, auch über Regeländerungen, sei es verkürztes Einspielen, und was es da nicht alles gibt. Aber das habe ich jetzt noch gar nicht gehört, deswegen total überraschend. Ich glaube nicht, dass es körperlich eine Schwierigkeit wäre, weil die Frauen laufen auch beim Ironman auf Hawaii die gleiche Distanz wie die Männer. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen, dass das die überfordert oder die das nicht könnten.
Kann ich mal ganz kurz da einen Einschub machen, weil ich vergesse sonst wieder. Weil du bist ja auch nah dran an Profi-Tennisspielerinnen und siehst sie auch trainieren. Müssen die eigentlich andere Trainingsschwerpunkte und auch Reize setzen, weil sie nur Best of Three spielen als ihr? Oder als Männer, die regelmäßig Grand Slam Best of Five spielen müssen? Oder trainieren die genauso wie ihr?
Also, ich würde sagen, dass sich das nicht unterscheidet, dass jeder im Rahmen seiner körperlichen Möglichkeiten das Maximum rausholt und dass speziell dann die Spieler, die regelmäßig Grand Slams spielen in den ersten 100, sich dann auch gezielt auf Best of Five Matches vorbereiten bei Spielern. Und ich war jetzt leider noch nicht in der Situation, dass ich damit planen konnte, Best of Five zu spielen. Ich bin in Qualis gegangen und wenn ich mich dann qualifiziert habe, dann okay, jetzt muss ich halt länger spielen. Aber dadurch, dass es nicht planbar ist, richtest du jetzt dein Training nicht zwangsläufig darauf aus, 5 Stunden Matches zu spielen, weil es bei mir einfach fast noch nie vorgekommen ist. Und anders wird das natürlich bei Top 100 Spielern sein, speziell bei Spielern, die gesetzt sind bei Grand Slams. Es hat da allerhöchste Priorität, dass die alle 2 Tage so ein langes Match machen. Und es ist von der Matchführung her komplett anders und natürlich auch dann von der körperlichen Belastung allein schon durch die Dauer nochmal was ganz anderes. Da muss das Training natürlich schon irgendwohin auch drauf ausgerichtet werden. Genau, aber dieser Gedanke, dieser Neueinschub kommt für mich ein bisschen aus dem Nichts. Ich sehe jetzt persönlich nicht die Notwendigkeit, auch wenn ich das den allen zutrauen würde. Und natürlich, wie gesagt, es würde in einigen Fällen die Dramatik erhöhen und natürlich auch die Spieldauer für die Zuschauer. Aber ich habe jetzt gar nicht das Gefühl gehabt, dass jemand sich extrem nach dieser Regel Änderung sehnt und da jetzt sowas Krasses in Gang setzen wollte.
Ich muss sagen, das ist so eine der wenigen Themen. Ich habe das jetzt vor 1,5 Tagen habe ich das gelesen und ich habe auch 1,5 Tage später dazu noch keine wirkliche Meinung dazu. Ich habe so leichte Bauchschmerzen bei der Thematik, weil ich nicht weiß, ob diese Ausweitung dem Damen-Tennis gut tun würde in der Außendarstellung. So ähnlich wie jetzt zum Beispiel das Duell von Sabalenka gegen Kyrgios, wurde ja viel kritisiert, dass das eigentlich nichts, viele, viele Tennisreporter haben eigentlich in dieselbe Kerbe geschlagen und haben gesagt, dass das nichts für das Damen-Tennis gebracht hat. Sabalenka konnte damit nichts bewirken und ich weiß nicht, ob es das dem Damen-Tennis was bringen würde, weil ich habe so ein paar Gedanken im Kopf. Gut, du spielst 2 Gewinnsätze bis zum Achtelfinale und dann erhöhst du auf Best of Five und du hast ein Gegenargument gebracht mit dem Ironman und derselben Belastung und Frauen sind natürlich zu extremen Leistungen imstande, aber mit diesen ganzen Themen, die Frauen umgeben, auch im Tennissport, die ja Tabuthemen waren und jetzt ein bisschen geöffnet worden sind, also Menstruation, die Thematiken, wie sie vielleicht sogar den Zyklus manipulieren mit der Pille oder anderen Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob so physisch noch krass ausdauernde Matches nicht eher dazu führen, dass es dann vielleicht im Halbfinale und im Finale zu eindeutigeren Begegnungen kommt, wenn eine Frau, vor allem in den ersten Jahren, wenn man das einführt, und dann ist ja auch die Frage, führt man das dann nur bei den Australian Open ein, ziehen alle Slams, also die ITF, dann mit, und wie schnell kommen die dann in den Rhythmus? Ich hatte eher so negativ die Angst, oder den erste Gedanke, den ich hatte, war, wenn man das am Anfang macht und man hat 4 Viertelfinals und 2 Viertelfinals landen dann im 5. Satz, dass dann erstmal auch dauert, bis sich diese Profispielerinnen an die Belastung so gewöhnen, dass es dann im Halbfinale total einseitig wird, im physischen Bereich. Weil das 5 Sätze aushalten ist ja das eine, aber das Recovern, darüber reden wir ja auch gerade bei den Themen Doping und Unterschiede zwischen den Topspielern. Man hat es ja oft bei den Männern, dass gute Spieler, die es in die zweite Woche schaffen, wo man denkt, boah, die können jetzt einen Top-10-Spieler im Achtelfinale aber richtig Paroli bieten, 2-6, 2-6, 2-6 untergehen, weil sie das einfach nicht gewohnt sind, back-to-back-to-back 3, 4, 5 Sätze spielen zu müssen. Und diesen Gedankengang habe ich auch ein bisschen bei den Damen. Weißt du, was ich meine?
Ja, natürlich. Also ich sehe auch den Mehrwert nicht wirklich und das Risiko auch wie du, dass die Stimmen, die Ergebnisse, auch die Deutlichkeit einiger Ergebnisse kritisieren, dass man denen mehr Möglichkeiten gibt, noch lauter zu werden.
Ich sehe schon bildlich vor mir diese Social-Media-Kommentare, über die wir uns aufregen würden, weißt du?
Ich habe doch gesagt, Frauen können nicht lange gut Tennis spielen.
Weißt du, so diese Dings. Ich sag ja nicht mal, dass das dann wirklich so passiert, aber man, also dass so krasse Unterschiede kommen, aber die Körper und alles, die müssen sich auch erstmal dran gewöhnen. Und dann gibst du praktisch Nährboden für Angriffsfläche für solche Sachen, also ich weiß nicht. Auf der anderen Seite wäre es natürlich mental schon auch mal interessant zu sehen, welche Spielerin sich da wie positioniert, wenn sie 0-2 Satzrückstand verliert noch und so und was dann wirklich passiert, aber ich habe irgendwie Bauchschmerzen bei der Thematik und keine klare Meinung. Ich glaube, dass das dass damit nicht viel gewonnen wird, dass man das lassen sollte. Und um ehrlich zu sein, weiß ich auch nicht, was Craig Tellier da jetzt genau mit bezwecken wollte, nach dem Turnier im Fernsehen das zu sagen, weil so konnte auch keine Spielerin befragt werden, weil der klassische Gang wäre ja gewesen, wenn er das während dem Turnier gesagt hätte, dass Journalisten das aufgegriffen hätten und dann natürlich in den Pressekonferenzen die Topspielerinnen auch gefragt hätten. Und dann hätte man schon erste Rückmeldungen bekommen.
Mhm. Ja.
Ja. Und wir müssten mal mit deutschen Spielerinnen reden oder auch mal Eva Lys und so befragen oder Laura Siegemund befragen, was sie davon halten. Ne? Am Ende sind wir ja zwei Männer, die dann darüber reden. Das machen wir, glaube ich. Vielleicht fragen wir da auch einfach mal an und kriegen vielleicht eine Rückmeldung.
Ja, und das meinte ich halt auch, dass ich die Nachfrage auch noch nicht gehört habe. Ich habe jetzt nicht die Stimmen gehört der Spielerinnen selber, die gesagt haben, ey, wir wollen eigentlich 5 Sätze auch spielen. Mhm. Weil es ist ja nicht so, dass die in irgendeiner Weise faul sind und sagen, ja, 3, also 2 Gewinnsätze, Best of 3, das reicht uns, sondern die hätten ja, wenn es den wirklichen Anliegen wäre, weil es das Spiel natürlich für die Favoriten auch irgendwo ja fairer macht bei Grand Slams, wenn man 3 Sätze gewinnen muss, hätten sie ja genauso ein Argument zu sagen, ey, das wollen wir, aber hat ja noch nie jemand öffentlich geäußert, deswegen kam es für mich halt total aus der Luft gegriffen.
Ja, aber es ist natürlich ein kontroverses Thema, was man gut diskutieren kann, deswegen haben wir es hier auch aufgenommen, aber ich sehe es nicht wirklich. Ich werde vielleicht wirklich Eva Lys mal offiziell anfragen oder Laura Siegemund. Gut, Eva, das habt ihr ja mitbekommen, hat eine Verletzungspause bekannt gegeben über die sozialen Medien, mehrere Wochen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Fuß oder Oberschenkel, weißt du's?
Nee, habe ich jetzt auch nicht im Kopf. Nee,
dann, ich guck's jetzt nicht nochmal nach. Ihr könnt aber gerne, sie hat einen Insta-Post dazu gemacht. Sie spricht von der mehrwöchigen Pause. Und sie hat sich nicht bei den Australian Open zugezogen, sondern bereits beim United Cup. Und Untersuchungen in Deutschland haben das dann bestätigt, die Verletzung. Ja, das nur am Rande. Kommen wir zum zweiten Thema, das wir für uns ausgemacht haben heute. Wir sprechen nicht über die Finals ausführlich. Wie gesagt, Rybakina hat ihren zweiten Grand Slam-Titel geholt und Carlos Alcaraz hat seinen ersten Australian Open-Titel gewonnen im Finale gegen Novak Djokovic und ist damit der jüngste Spieler der Geschichte, der den Karriere-Grand Slam vervollständigt hat. Karriere-Grand Slam bedeutet, alle 4 Grand Slam-Titel gewonnen zu haben. Der älteste Sieger, der mir das gelungen ist, übrigens, also der den Slam, Karriere-Grand Slam vervollständigt hat, ist Wally.
Nochmal.
Der jüngste Spieler, der den Karriere-Grand Slam vervollständigt hat, ist Carlos Alcaraz. Wer war der Spieler, der am ältesten war, als er den Karriere-Grand Slam vervollständigt hat?
Der älteste, Alter.
Jetzt habe ich dich auf dem falschen Fuß erwischt, ne?
Ja, voll.
Es sind ja nicht so viele in der Open Era. Kannst du eigentlich im Ausschussverfahren durchgehen? Ich gebe dir mal einen Tipp, es sind nicht die Top, also die großen 3.
Ja, das habe ich gesagt. Und deswegen bin ich da, glaube ich, auch nicht so gut, weil es eine Generation oder 2 oder 3 vorher war.
Andre Agassi.
Mhm, siehst du, ja.
29 Jahre war der letzter Titel.
Da war ich noch zu jung.
French Open 99 hat er den, also auf Sand hat er es praktisch vervollständigt. Ja, aber über die Spiele wollen wir nicht sprechen. Wir wollen explizit analysieren das Halbfinale zwischen Zverev und Alcaraz, weil das habe ich komplett gesehen, das hast du teilweise gesehen. Und da gab es ja auch eine Problematik, wo du als Profispieler explizit sehr, sehr gut drauf eingehen kannst, um alle abzuholen. Wobei die allermeisten von euch, bin ich mir sehr sicher, das Spiel gesuchtet haben, das ja um 4.30 Uhr nachts losging und bis spät in den Vormittag hinein reinging. Zverev hat in 5 Sätzen verloren, hat 2-0 in Sätzen zurückgelegen, hat, darüber redet jetzt natürlich nach so einem 5-Satz-Drama niemand. Vor allem in den ersten 1,5 Sätzen von der Körpersprache her keinen guten Eindruck gemacht. Also zum Beispiel von Mitte des ersten Satzes bis Mitte des zweiten Satzes hat er sich in einer Regelmäßigkeit über seine Bespannung aufgeregt gegenüber seinem Team, bis irgendwann der Vater auf Russisch, ich bin des Russischen ja anders als du, du verstehst Russisch, ne? Ist ja im Ukrainischen so 60%
ja,
gleich.
Ja, ganz gut.
Ja, genau. Ich habe es nicht gehört, aber anhand der Körpersprache konntest du sehen, dass der Vater jetzt mal ein Machtwort gesprochen hat und gesagt hat so, Junge, jetzt reiß dich mal zusammen, wenn du dich noch weiter aufregst, dann ist gleich dieses Halbfinale vorbei. Und dann wurde es tatsächlich ein bisschen besser. Aber es hat einen Satz gedauert und dann hat er ja im zweiten Satz zum Satzgewinn serviert, wurde gebreakt und hat den Tiebreak verloren und war einfach zu 5% der schlechtere Spieler. Und man dachte so, ja, okay, das soll heute nicht sein. Und dann hat Carlos Alcaraz plötzlich körperliche Probleme bekommen. Und das ist zu einer Kontroverse geworden, weil er eine Verletzungspause beantragt hat und dann auch ein Medical Timeout bekommen hat von 3 Minuten, in dem er massiert wurde, weil er gesagt hat, dass er Probleme am Oberschenkel hat und ein Ziehen gespürt hat. Und Alex Zverev während dieses Medical Timeouts sehr, sehr deutlich gemacht hat, was er davon hält und unter anderem gesagt hat, das ist Bullshit, das darf alles nicht wahr sein. Es ist doch so klar, dass das Krämpfe sind. Das könnt ihr nicht machen. Ihr bevorzugt diese beiden. Also er hat dann Alcaraz und Jannik Sinner als die großen 2 sozusagen in einen Topf geschmissen und da von einer Bevorzugung gesprochen. Zu dem Zeitpunkt war wirklich noch nicht deutlich, ob Alcaraz eine Zerrung hat oder wirklich nur Krämpfe. Es war deutlich, dass er sich super schlecht bewegt hat. Allerdings hat er wenige Minuten nach dieser Behandlung angefangen, diese Getränke zu nehmen, die man dann nimmt. Also diese Essig, sind das Essiggetränke, Wolli?
Das ist das aus Gurkenwasser.
Ja, genau.
Gurkenwasser von den genau. Essiggurken.
Und dann war relativ schnell klar, dass es hier sich um Krämpfe handelt. Und dann haben die internationalen Broadcaster, ich habe die Parallele immer an, also ESPN und australische Sender, haben sehr klar von Krämpfen gesprochen und auch auf Eurosport haben sie sich dann der Thematik angenähert und Zverev recht gegeben, der dann die Sätze 3 und 4 auch gewonnen hat, dafür allerdings viel zu lange gebraucht hat. Also Alcaraz hat wirklich teilweise aus dem Stand gespielt, aber weil er so unfassbar talentiert ist, aus dem Stand ohne große Körperspannung und ohne diese typischen kurzen Schritte, die ihr als Profispieler ja braucht, um euch gut zum Ball zu stellen, teilweise noch unfassbare Winner geschlagen. Und so wie so oft, wenn man das sieht, egal ob das ein Profispieler ist oder ein Amateurspieler, der gegen einen verletzten oder angeschlagenen Spieler spielt, wirkte Zverev gehemmt und hat zu lange gebraucht, die Sätze 3 und 4 zuzumachen. Das waren lange, ausufernde Sätze. Und ab Mitte des dritten Satzes, obwohl er Break vorne war, war er dann körperlich und mental am Limit und hat in jedem Aufschlagspiel Probleme gehabt, hat bei 5-4 zum Matchgewinn serviert, wurde gebreakt und hat dann das Spiel auf ganz dramatische Art und Weise noch verloren. Ich gebe euch noch ganz kurz mit, was er unter anderem gesagt hat danach. Er hat gesagt, vielleicht habe ich in 2 Tagen mehr an Emotionen, aber momentan bin ich nur erschöpft. Wir sind beide an unser Limit gegangen und da bin ich schon ein bisschen stolz, dass ich von dem Rückstand zurückgekommen bin. Und er hat gesagt, Es war ein unglaublicher Kampf, leider mit einem unglücklichen Ende für mich, aber um ehrlich zu sein, und das ist der wichtigste Satz, aber um ehrlich zu sein, hatte ich nichts mehr in meinem Tank. Eine Sache bereute er kurz nach dem Match aber schon und unterstrich damit auch unabsichtlich das, was ihm gegenüber kritisiert wird. Zitat, den zweiten Satz hätte ich gewinnen müssen. Ich habe auf den Satzgewinn serviert, gewinne ich den zweiten und er bekommt die Krämpfe im dritten Satz, hätte das schon einen Unterschied gemacht. Und das ist für mich auch das Schlüsselelement, das ich auch so gesehen habe. Und da siehst du ja auch, dass er reflektiert ist bei der Thematik. Wolle, du kannst gerne was dazu sagen, aber was ich von dir eigentlich als Profispieler hören würde, ist, wie wir mit dieser Krämpfe-Thematik umgehen, weil als ATP bzw. ITF-Physio, der ja für die Grand Slams arbeitet, bist du ja eigentlich die ärmste Sau in dieser Zwickmühle, weil wie kannst du als Physio entscheiden, dass du jetzt Alcaraz nicht behandelst? Das geht ja gar nicht. Du kannst ja nicht in den Oberschenkel reingucken.
Ja, erstmal kann ich da natürlich beide Spieler verstehen. Ich finde, Alcaraz löst das in der Situation maximal geschickt und so, wie es, glaube ich, jeder Spieler, der sich ein bisschen Gedanken macht, auch machen würde. Weil laut Regel darfst du keine Behandlungspause für Krämpfe nehmen, weil Krämpfe keine Verletzung sind, sondern einfach dein eigenes Unvermögen. Aber du kannst natürlich als Spieler dann geschickterweise sagen, dass du wie in dem Fall jetzt ein Ziehen gemerkt hast oder irgendwie der Muskel einfach verspannt ist und du gerne 3 Minuten in Anspruch nehmen würdest, um das auszumassieren, oder du musst einfach ein bisschen kreativ sein, was du dem Physio dann erzählst. Und
weißt du das aktiv von Spielern? Also ist das Thema auf der Profitour, dass man schon so sagt, in so einer Situation würde ich das so machen?
Nee, da muss man nicht drüber reden. Das ist so glasklar, dass sich das jeder in 2 stillen Minuten selber erschließen kann, was er macht, wenn er Krämpfe hat. Und du bist nicht die ärmste Sau als Physio, weil du kannst es nicht beurteilen. Und wenn dir der Spieler sagt, er hat da Schmerzen, egal wie augenscheinlich es ist, kannst du nicht in einem Halbfinale von einem Grand Slam das erste Mal überhaupt sagen, nee, ich behandle dich nicht, weil die Chance, dass du Krämpfe hast, überwiegt der Chance, dass du vielleicht dich gezerrt hast oder so. Das wäre ja ein viel größerer Aufschrei, als wenn du dich einfach nur auf deinen Patienten in dem Fall verlässt und deiner Pflicht als Physio oder Arzt nachkommst und ihn da in den 3 Minuten behandelst. Auf der anderen Seite kann ich Sascha auch verstehen, der natürlich da ein bisschen emotional auch auf die Regelauslegung pocht und der Meinung ist, dass es so offensichtlich ist auf so großer Bühne, dass es ganz klar Krämpfe sind und es ja irgendwo diese Regel gibt, dass man bei Krämpfen nicht behandelt werden darf. Aber das dann natürlich in dem Moment nachzuweisen und dementsprechend dann auch die Handlung so zu vollziehen, dass du den Spieler wirklich nicht behandelst, ja, das ist dann halt auch wieder, steht auf einem anderen Blatt und wieder eine ganz andere Geschichte. Deswegen ist es, glaube ich, ganz normal, wie das von beiden Spielerseiten in dem Moment gelöst wurde, auch vom Supervisor und vom behandelnden Physio. Was anderes bleibt denen einfach nicht übrig, egal wie offensichtlich das ist. Und dass Alcaraz dann in der Pressekonferenz nach dem Match darauf angesprochen dann auch nochmal sagt, er war sich am Anfang nicht sicher, ob es eine Zerrung ist oder er einen falschen Schritt gemacht hat oder Krämpfe. Das ist ja auch einfach nur smart. Also er wäre total blöd, wenn er da jetzt sagen würde, ja, natürlich wusste ich, dass es Krämpfe sind. Das löst dann wieder eine Debatte aus. Deswegen hat er das da super wegmoderiert. Aber wie gesagt, ich glaube, das hätte jeder andere Spieler auch so gemacht. Und so ist es dann leider. Als Gegner musst du es dann akzeptieren. Ich glaube, Sascha hätte es genauso gemacht und es ist auch nicht unfair oder unsportlich, sondern einfach versuchen halt im Rahmen der Möglichkeiten, die gegeben sind, ja, sich helfen zu lassen. Mhm. Weil was hat denn Alcaraz davon, wenn er einfach die Krämpfe durchsteht und dann nicht mehr weiterspielen kann? Dann kann er sich danach auch nicht auf die Schulter klopfen und sagen, ja, ich habe hier ehrenvoll zu Ende gespielt oder konnte nicht zu Ende spielen. Also ja, das finde ich schon absolut in Ordnung, auch wenn es die Regel eigentlich verbietet.
In den sozialen Medien wurde ja auch ein Clip gezeigt, also Fans haben einen Kurzclip gezeigt, wo Alcaraz, während er diese Krämpfe hatte, in dieser ganz schwierigen Phase tatsächlich schon auf dem Weg zum Netz war und seinen Schläger aus der Schlaghand in die andere Hand genommen hat und wirklich so 3-4 Schritte vor dem Netz war und es so aussah, als wollte er aufgeben. Und dann im letzten Moment praktisch abdreht nach links und sogar so eine kurze entschuldigende Geste Richtung Zverev macht. Und das haben Fans so ein bisschen interpretiert, dass es wirklich kurz vor Aufgabe war. Dazu habe ich jetzt keine Fragen und Antworten von Alcaraz gesehen, aber es war schon relativ heftig. Und erstmal super, dass du das so deutlich benannt hast und klar gemacht hast, wie da so die Stände sind, weil das natürlich so eine Regelauslegung ist, die man halt als Profispieler ja ausnutzen kann, sage ich mal. Die letzte Problematik zu diesem Spiel, die ich noch gerne mit dir klären würde, wir haben ja letzte Woche auch über das Thema Krämpfe gesprochen, rund um die Heat Rule und das Comeback von Jannik Sinner gegen Spezieri. Und da haben wir auch davon gesprochen, dass Profispieler und Spieler der ganz großen Extraklasse schneller aus solchen Extremsituationen wieder zurückfinden zu einer normalen Leistung. Jetzt sind wir ja bei einer ähnlichen Situation, aber nochmal gegen einen anderen absoluten Topspieler. Wie erklärst du dir das, dass ein Spieler, der 2 Sätze lang unter Krämpfen litt, das wirklich so ruhig blieb und dann ja wirklich zu erkennen war, von Spiel zu Spiel und von Satz zu Satz und von 10 Minuten zu 10 Minuten, dass es diesem Spieler wieder besser geht, dass er sich wieder besser bewegt. Aber wie erklärst du dir das, dass er dann sogar im 5. Satz der physisch stärkere Spieler ist, der am Ende ja nochmal gefühlt die 15. Luft bekommen hat?
Ja, also da habe ich jetzt keine 1A Antwort drauf, weil ich selber unglaublich und erstaunlich finde, aber nicht merkwürdig, um das an der Stelle nochmal zu sagen. Ich finde, am Ende hat Alcaraz natürlich extrem von seinen positiven Emotionen gelebt. Nicht nur, dass er das Publikum mitgenommen hat, das gar nicht mal so sehr, aber dass er sich immer wieder selber gepusht hat, immer wieder positiv bestärkt hat, auf der Bank, auch zu seiner Box immer wieder den Blickkontakt gesucht, diese Rückmeldung. Und wenn du stehend K.O. bist, dann ist natürlich das, was nochmal gefühlt, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz so ist, aber 10-20% an Energie freisetzt, ist wie bei einem ganz harten Training, wo man Intervallläufe macht und dann die Kollegen und der Trainer dich jedes Mal noch pushen und du auf irgendeine Art und Weise einfach noch ein bisschen mehr Freude daran hast und nicht nur dieses quälende Gefühl und diesen Schmerz empfindest, sondern halt positiv bist, um das mal blöd zu sagen. Und ich finde, das war so ein Riesenunterschied zwischen den beiden Spielern. Und manchmal kannst du halt durch diese Positivität einfach nochmal Energie freisetzen und bist dann einfach nochmal fitter, weil es dir richtig Spaß macht und du andere Gedanken im Kopf hast und kannst einfach nochmal mehr rausholen. Und das war für mich dann auch der entscheidende Faktor, warum das Match dann in die Richtung gelaufen ist, wie es am Ende gelaufen ist, muss ich sagen.
Ein renommierter Journalist hat auf X geschrieben, dass das Ende des Spiels ein Spiegelbild von Zverevs Karriere auf dem höchsten Niveau ist, dass er sozusagen es am Ende nicht zu Ende bekommt. Und ich habe da dagegen gehalten, dass man, wenn man die großen Matches über die Gesamtkarriere betrachtet, das durchaus so sehen kann. Er hat ja auch immer noch eine negative Bilanz bei Slams gegen Top-10-Gegner. Ich glaube, es steht 6-14 oder so. Muss nochmal genau nachgucken, aber auf jeden Fall ist sie negativ. Aber ich habe dagegen gehalten, dass es an dem Tag mehr ein physisches Thema war als eine mentale Blockade am Ende, auch wenn er zum Match aufgeschlagen hat. Wie siehst du das? Weil du hast jetzt ja schon auch von mentalen Unterschieden und Körpersprache gesprochen und diese Positivität, die den Unterschied gebracht hat, was ja schon dann auch nicht nur physische Unterschiede nahelegt.
Ja, aber unterstützt durch Körpersprache und das Mentale und die Energie, die man einfach reinbringt. Er hat ja danach gesagt, er war völlig leer. Das kann sein, aber trotzdem auch in den Matches vorher. Ich habe es auch Ende letzten Jahres im Davis Cup angemerkt, dass ein bisschen mehr Positivität zwischen den Punkten, nach guten Punkten, dass das einfach eine andere Energie freisetzen kann, bei Leuten um ihn herum, aber auch bei ihm. Und das macht Alcaraz anders. Und in dem Fall glaube ich, dass es im Alcaraz sehr viel gebracht hat.
Okay. Ich habe keinen Kommentar zu dem Ganzen heute abzugeben.
Gut.
Ich guck auf die 5 Sekunden betretenes Schweigen. Ich gucke auf die Uhr. Wir haben eine gute Stunde gemacht. Wir müssen uns heute beide ein bisschen zügeln. Auch wenn wir, glaube ich, also ich rede jetzt nicht für uns beide, aber ich glaube, es ist so, beide ja voller positiver Emotionen sind. Ich hier vor meinem größten Sportereignis, journalistisch, und du gerade mit einem Erfolgslauf. Aber du musst natürlich auf dein Sportlerleben gucken, auch wenn du nur in Anführungszeichen morgen doppelt spielst. Aber da geht es natürlich auch um Regeneration, um Anpassung und alles drum und dran. Da werden wir noch ein paar Minuten gleich im Extra-Teil bei Patreon, wie besprochen, drüber reden. Freut euch da drauf auf www.patreon.com/advantagepodcast. Und ich muss nach dem Extra-Teil sofort ein paar Hotelzimmer weiter, wo Markus mit unserem Kameramann gleich loslegt und wir den TV-Beitrag schneiden und ich den ja auch inhaltlich mit vorbereitet habe, und dann geht's ins Fact-Checking und so. Eine Schlussfrage habe ich noch, rein technisch. Einen TV-Beitrag von einer Stunde, einen TV-Beitrag von 1 Minute 45. Was glaubst du, wie lange das dauert, um den zusammenzuschneiden? Jetzt gleich? 1 Minute 45 ist der lang.
Am mindestens Ende. 2 Stunden, je nachdem, wie viel Material ihr habt.
Mhm. Der, weil es ein ganz erfahrener Kameramann und Cutter ist, hat Markus gesagt, kriegen wir es ungefähr in 2 Stunden hin. Aber das ist schon extrem schnell.
Ja.
Für ein,
genau, da war ich gar nicht so schlecht.
Voll gut. Für 1 Minute 45, ne? Ich komme ja ganz klar vom Schreiben. Bin da auch nicht so erfahren. Das fand ich echt krass. Also ich hätte, man denkt das gar nicht, ne? Man nimmt ja meistens so einen TV-Beitrag, nimmt man dann wahr, lässt sich berieseln. Oder in der Tagesschau ist das ja teilweise dann, keine Ahnung, 70 Sekunden oder so. Aber was da für eine Arbeit hintersteckt, ne? Das wollte ich auch mal.
100%.
Ja. Okay. Dann, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, und ihr wisst das, wie immer hat hier im offiziellen Teil mein Podcast-Partner das letzte Wort. Und wir gucken mal, wann wir das nächste Mal aufnehmen. Ne? Es wird auf jeden Fall noch während Olympia hier passieren. Ich bin 3,5 Wochen hier.
Okay, ich dachte in 22 Tagen dann, wenn du fertig bist.
Nein, wir müssen doch dem Beisatz Sport-Podcast mal gerecht werden, oder?
Ja, zwei extra Folgen Sport-Podcast. Genau. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Treue, für eure Unterstützung. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.